Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist heute Kate Malaike. Hallo. Schulen bleiben weiter geschlossen bis zum 14. Februar, so lautet die Aussage des jüngsten Bund-Länder-Treffens von gestern. Der erlebte Alltag sieht allerdings bisweilen etwas anders aus. Lehrerverbände kritisieren, dass eben doch noch viele Kinder in die Schule kommen. Unterschiedlichste Erlebnisse und Regelungen, die gibt es auch beim digitalen Lernen. Wir haben vorhin ja schon was gehört in Deutschland heute. Datensicherheit ist noch ein größeres Thema. Und wir berichten über einen Pilotversuch, zum Beispiel in Baden-Württemberg, der dieses Problem lösen möchte. Wir schauen auch auf die digitale Ausstattung in Nordrhein-Westfalen. Und in unserer Reihe EU-Hilfen für Bildung geht es um Finnland. Schnell online gehen, digitalen Unterricht durchführen, das ist gerade eine große Herausforderung in ganz Schuldeutschland. Und bei diesen Lernszenarien muss der Datenschutz natürlich auch unbedingt immer mitbedacht werden. Wie wichtig das ist, zeigt zum Beispiel ein aktueller Vorfall aus Bayern. Unbekannte haben in Abensberg dort auf der Lernplattform einer Grundschule Videos eingespielt, in denen Schüler und Eltern beleidigt werden. Und laut der ermittelnden Polizei waren auch Pornos und mehr dabei. Aber auch bei der Auswahl der Unternehmen und der Software gilt es stets, wachsam zu sein. In Baden-Württemberg gab es konkret am Office-Paket von Microsoft Kritik, was die Datensicherheit angeht. Ein Pilotversuch an etwa 30 Schulen soll nun Klarheit bringen. Katharina Thoms hat nachgefragt.
Wer möchte antworten?
Berufskolleg Wirtschaft am Berufsschulzentrum Hechingen auf der Schwäbischen Alb.
Oh, Julie, guten Morgen.
Diesmal aber im Fernunterricht über Videochat. Nach den aktuellen Beschlüssen läuft das noch bis Mitte Februar so mindestens. Statt die üblichen Open-Source-Lösungen zu nutzen, sind Kurs und Lehrerin über das Videosystem Teams verbunden von Microsoft. Ausnahmsweise erlaubt während der Corona-Zeit. Der Hechinger Schulleiter Roland Plehn würde das aber gerne dauerhaft nutzen.
Also die Erfahrungen sind grundsätzlich positiv. Es ist ein sehr stabiles System. Es ist einfach ein modernes Programm.
Deshalb nimmt Plehn mit seiner Berufsschule als eine von 27 in Baden-Württemberg teil am Pilotprojekt des Kultusministeriums. Weil Videounterricht seine Schule wohl noch eine Weile begleiten wird, hofft Plehn, dass die Datenschutzbedenken ausgeräumt werden. Viele bezweifeln das. 20 Verbände, von Gewerkschaft bis Digitalverein, haben sich in Baden-Württemberg in ihrer Kritik zusammengeschlossen. Michael Mittelstädt vom Landeselternbeirat.
Unsere Kinder und Jugendlichen, die haben ein Anrecht auf einen besonderen Schutz. Da sollten Außenstehende keinen Einblick haben und schon gar nicht irgendwo, sagen wir mal, rückblickend oder längerfristig irgendwelche Daten erfassen und zusammenbündeln können.
Auch Stefan Brink hatte früher vor Microsoft an Schulen gewarnt. Baden-Württembergs Landesdatenschutzbeauftragter hatte Open-Source-Lösungen empfohlen. Inzwischen hat Microsoft einiges verbessert und Brink prüft mit seinem Team jetzt im Auftrag der Landesregierung, wohin fließen die Daten? Im Cloud-Speicher, in der Textverarbeitung und im Mailprogramm.
Also bisher ist es so, dass Microsoft sich vertraglich verpflichtet hat, die Daten in Deutschland zu verarbeiten. Und bislang haben wir keinen Zweifel, dass das auch tatsächlich so ist. Die spannende Frage ist, ob diese Zusage in allen Bereichen eingehalten wird. Also auch zum Beispiel, wenn ein Programm mal abstürzt und Absturzberichte gesendet werden.
Und damit eben auch Daten an den Mutterkonzern in die USA gelangen. Bis vor kurzem wurde das in der EU über Sondervereinbarungen rechtlich geregelt. Das hat der Europäische Gerichtshof aber gekippt. Die Begründung?
In den USA sind die Datenschutzbedingungen so schlecht, und zwar hauptsächlich deswegen, weil dort Sicherheitsbehörden unterwegs sind wie die NSA, die keinen Respekt haben vor dem informationellen Selbstbestimmungsrecht anderer.
Microsoft hat nach Gesprächen mit dem Landesdatenschutzbeauftragten öffentlich versprochen, man werde versuchen, europäische Daten vor Zugriffen zu schützen. Stefan Brink über die rechtlichen Zugeständnisse.
Da hat Microsoft eine ganze Reihe von zusätzlichen Garantien ausgesprochen. Man hat zum Beispiel eine Schadensersatzverpflichtung übernommen gegenüber den Kunden, für den Fall, dass US-Behörden eingreifen sollten in die Datenschutzrechte von zum Beispiel Schülerinnen und Schülern, wo Microsoft sagt, um das Thema vom Tisch zu bekommen, gehen wir selbst in die Haftung rein.
Schulleiter Roland Plehn begrüßt die Bemühungen und hofft am Ende auf die Zustimmung des Datenschützers. Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schüler würden lieber mit Microsoft arbeiten, statt der Open-Source-Lösungen, die es in Hechingen auch gibt. Das habe praktische Gründe, sagt Plehn.
Unsere Partner in der Ausbildung sind die Ausbildungsbetriebe. Und das Programm, was in den Ausbildungsbetrieben genutzt wird, sind Microsoft-Produkte. Und da wir da für die Betriebe mit den Betrieben ausbilden, brauchen wir eben auch Microsoft-Produkte.
Das sei keine gute Begründung, sagt Stefan Leipfert vom Chaos Computer Club, ein Vertreter der Kritikerallianz.
Ganz viele Firmen auf der ganzen Welt zeigen einfach, dass man die Aufgaben auch ohne beispielsweise Microsoft-Produkte lösen kann. Und ich finde grundsätzlich, wenn Firmen diesen Fehler begehen und ihre Mitarbeiterdaten auf eine krass bedenkliche Weise irgendwo zur Verarbeitung abgeben, dann sollten wir uns das als Bundesland nicht zum Vorbild nehmen und den gleichen Fehler auch machen.
Das Kultusministerium in Baden-Württemberg würde den Schulen die Software trotzdem gern zur Verfügung stellen. Neben anderen Diensten wie der Austauschplattform Moodle oder der Videoanwendung Big Blue Button. Am Ende des Pilotprojekts könnte es am Datenschützer hängen. Stefan Brings Urteil im Frühjahr könnte auch Signalwirkung haben für andere Bundesländer. Stefan Brink warnt deshalb schon mal, es wird keine einfachen Antworten geben.
Also die Software, von der wir da sprechen, ist extrem komplex. Selbst wir können uns nur auf bestimmte Themen konzentrieren. Das ist eine Risikoentscheidung, die da getroffen wird. Wir Datenschützer versuchen, die abzusichern, soweit wir können. Aber wir sind aus den Zeiten raus, wo es eine vollständige Sicherheit und eine vollständige Beherrschbarkeit gibt.
Der Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg war das zum dort laufenden Pilotversuch mit Microsoft Office an Schulen. Ja, und einen Schritt weiter digital geht's jetzt auch in Berlin. Rund 33.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen haben nun eine offizielle und datensichere, wie es heißt, E-Mail-Adresse für dienstliche Zwecke bekommen. Gleich schauen wir zu diesem Thema auch nach Nordrhein-Westfalen. Kleine Wasserstände zum digitalen Lernen unter Corona, die fragen wir heute in Campus Karriere so ein bisschen ab. Wie vielerorts wird auch in Nordrhein-Westfalen weiter um das Thema Ausrüstung gekämpft. PCs und Tablets sind angekündigt. Auch bei Lehrkräften kommen sie inzwischen peu à peu an. Die Anschaffungskosten dafür hat das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Aber wer die Folgekosten tragen wird, ist noch offen. Die Kommunen befürchten nun, dass sie darauf sitzen bleiben könnten. Kai Rüßberg mit Einzelheiten.
Schuldezernent Robert Vogtsberger ist stolz, dass er bereits allein an seinen Kölner Schulen 22.000 Laptops und Tablets für Schüler und Lehrer ausgeteilt hat. In den nächsten Tagen sollen 26.000 weitere dazukommen. Damit kann der Fernunterricht künftig viel besser laufen. Innerhalb von einem Jahr konnte er die Zahl verfünffachen. Möglich wurde das, weil das Land den wesentlichen Teil der Anschaffungskosten übernommen hat. Trotzdem sieht er ein großes finanzielles Problem auf die Stadtkasse zukommen.
Was allerdings nicht berücksichtigt ist, sind die Folgekosten. Und da reden wir bei dem Schulträger Köln alleine, was den Support betrifft, über gut 800.000 Euro, die wir jährlich aufwenden müssen.
Auch wenn jetzt die meisten Lehrer mit Geräten versorgt sind, sei es völlig ungeklärt, wer künftig für Ersatzgeräte aufkommt, wenn die neu angeschafften Laptops und Tablets nach ein paar Jahren kaputt gehen oder technisch überholt sind.
Aber darüber hinaus werden wir ja auch über eine Neubeschaffung auch von Endgeräten sprechen müssen. Und hier haben wir natürlich auch schon gegenüber dem Land geltend gemacht, dass das Land dann natürlich auch für diese Kosten aufkommen muss, da es sich ja um dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte handelt.
Ganz offen räumt Staatssekretär Matthias Richter aus dem NRW-Bildungsministerium ein, dass er zwar die Erstausstattung mit Hilfe von viel Geld vom Bund einmalig finanziert hat, aber für künftige Ausgaben kein Geld aus der Landeskasse fließen soll.
Wir müssen ganz offen und ehrlich sein, wir reden ausschließlich über zeitlich befristete Programme. Richtig ist, dass wir im Zusammenwirken zwischen den Schulträgern vor Ort, zwischen dem Land und dem Bund beim Thema Digitalisierung und Schule eine dauerhafte Finanzierungsgrundlage brauchen.
Elisa Dickmann ist seit wenigen Wochen neue parteilose Bürgermeisterin in Coesfeld, einem kleinen Ort im Münsterland. Die gelernte Journalistin ist noch neu im Politikgeschäft und versteht nicht, wieso bei der Anschaffung nicht bis in die Zukunft gedacht wird.
Es gibt hier noch keine Antwort, wie geht es zukünftig weiter. Die Lösung gibt es noch nicht und das ist natürlich fatal. Wenn man Investitionen stellt auf der einen Seite, muss man natürlich auch die Lösung eigentlich mitbringen, wie es denn weitergehen soll. Denn in ein paar Jahren ist die Technik dann veraltet hier vor Ort und natürlich möchten wir unsere Schulen bestmöglichst ausstatten und dann werden wir wahrscheinlich als Kommune, als Stadt darauf hängen bleiben.
Anders als die Millionenstadt Köln kann sie in der Provinz auch nicht so leicht auf ein Netzwerk von IT-Spezialisten in der eigenen Verwaltung zurückgreifen. Kein Problem, meint FDP-Politiker und Spitzenbeamter Richter aus dem NRW-Bildungsministerium.
Da wäre man ja gut beraten, wenn man interkommunal zusammenarbeitet, auch solche Leistungen, die man dann in Anspruch nehmen möchte, gemeinsam einkauft mit anderen Schulträgern.
Der Deutsche Städtetag kann die Position des NRW-Bildungsministeriums gar nicht verstehen. Bei der Anschaffung von Geräten für Lehrer sei das Land ganz klar in der Pflicht, alle Kosten für seine Beschäftigten zu übernehmen, so Schuldezernatsleiter Klaus Hebborn.
Nach unserer Auffassung ist die Ausstattung der Lehrkräfte eine Landesaufgabe, weil jeder Dienstherr, jeder Arbeitgeber stattet seine Beschäftigten mit den entsprechenden Arbeitsmitteln aus. Wir halten es aber für sinnvoll, dass diese Geräte von den Schulträgern angeschafft werden. Das Land muss diese Kosten aber übernehmen. Und dabei geht es nicht nur darum, die Anschaffung der Geräte, also die Einmalkosten zu finanzieren.
Die Gesetzeslage scheint hingegen dem Land Recht zu geben. In § 79 des Schulgesetzes ist geregelt, dass der Schulträger, damit also in der Regel die Kommune, die Kosten übernehmen müsse. So kann das aber nicht gemeint sein, widerspricht Hebborn vom Städtetag.
Dieser Paragraph ist mit diesem Zusatz, dass die Schulträger auch für eine am Stand der Technik orientierte Sachausstattung zuständig sind. Dieser Schwenk ist 2004, 2005 in das Gesetz aufgenommen worden. Da ging das gerade los mit der Digitalisierung in der Schule und da hat man sich überhaupt keine Vorstellung gemacht, was das für doch erhebliche Kosten verursacht. Und seitdem steht das drin und deshalb ist der Paragraph 79 eigentlich vollkommen überholt und muss auch, was Standards anbetrifft, dringend angepasst werden.
Während die Finanzierung der Hardware noch umstritten ist, will die Landesregierung Schulen in Kürze mit einem neuen Tool bei der Unterrichtsgestaltung unterstützen. Logineo NRW soll ausgebaut und dadurch für die Schulen künftig nach jahrelanger Entwicklung als eine Art digitale Arbeits- und Kommunikationsplattform voll einsetzbar werden. Nachdem im letzten Jahr ein Messenger ähnlich wie WhatsApp und ein System für Schulaufgaben und Dateiablage hinzugekommen ist, sollen nun endlich auch Videokonferenzen möglich sein.
Der Demokrat Joe Biden wird in wenigen Stunden neuer Präsident der USA werden und er hat schon angekündigt, Wissenschaft zur Basis seiner Politik zu machen. Denn unter seinem Vorgänger Trump war hartes Wissen oft als Lüge bezeichnet worden, zum Beispiel bei Corona oder dem Klimawandel. Wissenschaft transparent, die Erkenntnisse und Methoden zugänglich zu machen für eine breite Öffentlichkeit, das ist aber auch ein Thema, das in Deutschland immer wichtiger wird, im Dialog eben mit den Bürgerinnen und Bürgern. In Göttingen entsteht deshalb dazu gerade ein Ort des Mittelns. Das Forum Wissenschaft und Friederik Schulz-Grewe stellt es vor.
Noch ist das Gebäude eine Baustelle. Und wenn es im Herbst eröffnet wird, soll es kein gewöhnliches naturwissenschaftliches Museum sein, sondern eines, das radikal Fächergrenzen überwindet und Forscherinnen und Forschern bei der Arbeit über die Schultern schaut, erklärt Projektleiterin Marie-Luisa Allemeier.
Wir wollen hier nicht Ergebnisse zeigen, sondern uns interessiert der Prozess. Wie kommen die eigentlich an ihre Fragestellung? Wie gehen die dann vor? Wie finden die die richtigen Methoden, um ihre Fragen zu beantworten?
In Deutschland ist es das erste Museum mit diesem Zuschnitt. Marie-Luisa Allemeier, die seit 7 Jahren das Forum plant, führt uns über die Baustelle.
Und bei dem ersten Raum Perspektiven, da werden ganz viele Köpfe stehen, Köpfe aus der Universität. Da geht es uns bei diesem Raum vor allem darum zu zeigen, alles, was wir wissen, alles, was wir sagen, hängt immer von der Perspektive ab, aus der wir draufschauen. Deswegen die vielen Köpfe, verschiedene Biografien, verschiedene Personen, die ganz unterschiedliche Standpunkte im Leben haben.
Studentin Sonja Nökel kann das gut nachempfinden. In einem Projektseminar arbeitete sie mit Natur- und GeisteswissenschaftlerInnen daran, Objekte, die im Forum Wissen ausgestellt werden sollen, zu digitalisieren.
Wir hatten einen Physiker, der mit in diesem Seminar saß, der dann gesagt hat, ja gut, aber wie macht man das am besten, wenn? Und dann kamen super technische Sachen, wo ich in dem Moment dachte, okay, so ganz anderes Thema, aber so wichtig, weil wir damit langsam auch dahin kommen sind, ja, das ist super wichtig, dass man weltweit darauf zugreifen kann, aber was bedeutet das dann? Und was bedeutet das für eine Datenbank? Und was bedeutet das, eine Datenbank aufzubauen, die auch noch in 5 Jahren funktioniert?
Schon über 30.000 Objekte wurden bereits digitalisiert und in die Datenbank aufgenommen. Im Forum Wissen selbst wird nur ein Bruchteil davon präsentiert, erklärt Marie-Luisa Allemeier.
Wir haben 70 Sammlungen über den ganzen Campus verteilt. Das ist was sehr Seltenes, dass eine Universität so viele Sammlungen hat. Die Archäologen haben eine Sammlung, die Geologen, die Zoologen. Das ist dieser ganze reiche Kosmos an Sammlungen, den wir haben in der Universität. Und die Idee des Forum Wissen war von Anfang an, nicht irgendeine dieser Sammlungen jetzt komplett zu übernehmen, sondern die Idee war, die Sammlungen dort zu belassen, wo sie sind, wo sie auch genutzt werden in Forschung und Lehre, aber einzelne Objekte aus diesen Sammlungen zu entleihen und hier im Forum Wissen zusammenzustellen.
Das kann das Vize-Heliotrop sein, mit dem Karl Gauss das Königreich Hannover vermessen hat, oder eine ausgestopfte Ente, an der beispielsweise BiologInnen forschen. Wie diese Forschung in der Praxis aussieht, sollen die Besucher im Forum Wissen nachvollziehen können.
Da werden wir vor allem Filme zeigen. Wir haben ein Filmteam und das Filmteam ist über viele Monate durch die Uni gegangen und hat Menschen aufgenommen, während sie arbeiten. Wie sie Pflanzen pflegen, wie sie pipettieren, wie sie vielleicht auch ein Instrument bauen. Also um dieses Thema geht es in dem Raum Praktiken.
Das Forum Wissen soll einer Forschungsstätte entsprechen. Mit Labor, Werkstatt, Bibliothek und weiteren Räumen. So gibt es auch eine eigene Stickstoffkammer, in der Ausstellungsobjekte gegen Ungeziefer immunisiert werden. In einem anderen Raum geht es um Restauration. Sonja Nökel hat bereits an einem Projektseminar teilgenommen.
Wir durften zusehen, was gemacht wird. Wir durften Bilder entrahmen, um einfach zu schauen, was muss an dem Bild auch noch gemacht werden. Und das waren ganz, ganz wichtige, interessante Einblicke, die, wenn man natürlich beruflich in dieser Sparte bleiben möchte, super wertvoll sind.
Christian Vogel, Referent für Wissensforschung am Forum Wissen, ist mitverantwortlich für die fächerübergreifenden Seminare.
Das Lehrziel, finde ich, ist schon, über eine materielle Kultur bestimmte Aussagen zu treffen, die vielleicht über schriftliche Quellen nicht ganz so eingeholt werden kann, wie wenn man sich den Dingen nähert. Und die spezifische Verbindung von Lehre, Forschung und Ausstellung.
So sollen die Studierenden wie Sonja Nökel in ihren Ausstellungen nicht nur erklären, wie Gauss mit dem Vize-Heliotrop seine Welt vermessen hat, sondern sich auch überlegen, wie ein solches Objekt restauriert, gesichert und beleuchtet werden muss.
Ich glaube, dass es eben doch für Göttingen ein herausstechendes Merkmal ist, dass man eben theoretisch und praktisch und mit Sammlungsobjekten arbeiten kann. Und das war für mich persönlich der ausschlaggebende Punkt, nach Göttingen zu kommen.
Campus und Karriere. International.
Finanzhilfen und Unterstützung für große Bildungsvorhaben, das ist für viele Mitgliedsländer der Europäischen Union immer ein willkommenes Plus. Aber über die Verwendung zum Beispiel der extra Corona-Gelder wird nicht selten gestrichen. Italien hat es gerade gezeigt. Wir schauen für unsere kleine Sendereihe EU-Hilfen für Bildung heute in ein Land, von dem man aus Vergleichsstudien weiß, dass es offenbar das Geld sehr erfolgreich verwendet. Es geht nach Finnland.
Finnland ist zwar groß, aber außer Fläche hat es nicht besonders viel. Nicht viele Menschen, nur etwa 5,5 Millionen. Und seit dem Niedergang der Papierindustrie und des einstigen Mobilfunkgiganten Nokia auch keinen wirklich herausragenden Wirtschaftsmotor mehr. Aber es hat Bildung und die wird in dem Land als wichtige, wenn nicht als wichtigste Ressource gesehen und entsprechend vorangetrieben. Um die 7% des Bruttoinlandsproduktes werden für Schulen oder Universitäten ausgegeben. Deutlich mehr als in Deutschland. Dazu kommen Mittel von der EU, nach deren Angaben allein mehr als 80 Millionen Euro jährlich für das Erasmus-Plus-Programm. Das Geld geht unter anderem an die Berufsfachschule Omnia im Großraum Helsinki. Dort kümmern sich seit den 1980er Jahren inzwischen knapp 900 Mitarbeiter um mehr als 35.000 Studenten. Einer dieser Mitarbeiter ist Mika Heino. Er ist bei Omnia verantwortlich für die internationalen Aktivitäten. Die werden nicht nur aus dem Erasmus-Etat finanziert, sondern auch über Partnerschaftsentwicklungsprogramme der Union.
Und wenn man ein Cooking for the Future nehmen in Hand,
mein Lieblingsprojekt Cooking for the Future will zum Beispiel einheitliche Ausbildungsinhalte für die Kochausbildung schaffen, die europaweit gelten und genutzt werden soll. Auch wenn wir vor 2 Jahren noch nichts von der Pandemie wussten, liegt der Schwerpunkt jetzt auf virtuellem Lernen über das Internet. Omnia geht mit der Zeit. Notgedrungen, aber mit Erfolg und auch mit neuen Ideen für die Zukunft. Dass dabei wirklich alle jungen Finnen die Chance bekommen mitzumachen, haben sie laut Mika unter anderem Brüssel zu verdanken. Die EU-Gelder ermöglichen auch Studenten, die in einer finanziell eher schwierigen Situation sind, an solchen Aktivitäten teilzunehmen. Ohne diese Finanzierung über die EU könnten die meisten dieser jungen Menschen nicht im Ausland studieren. Dabei ist gerade dieser Blick über den Tellerrand für Finnen wichtig, meint Mika. Bei den EU-Projekten wird gerne von europäischer Staatsbürgerschaft, also European Citizenship, gesprochen. Die Projekte helfen dabei, ein Gefühl dafür zu schaffen, dass wir zu Europa gehören. Und so erfahren unsere Studenten, wie das Leben in anderen Teilen des Kontinents ist. Laut Statistik nehmen jährlich etwa 25.000 Finnen dieses Angebot an und lernen und studieren in anderen europäischen Ländern. Viele von ihnen auch in Deutschland. Mikko Nupponen vom Zentralamt für Bildungswesen freut sich über diese vergleichsweise hohe Zahl. Sie ist in seinen Augen Ausdruck der Tatsache, dass sich Finnland sehr aktiv unter anderem für das Erasmus-Programm engagiert. Und zwar nicht nur, um den europäischen Gedanken zu fördern, sondern durchaus auch aus eigennützigem Interesse. In Finnland ist es schon lange unser Ziel, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern in der Bildung voranzutreiben. Das Bildungsministerium ermutigt dazu, ganz besonders. Finnland ist ja sehr vom Export abhängig und wir brauchen Leute mit internationaler Erfahrung. Deswegen ist es sehr erwünscht, dass Studenten während ihrer Ausbildung ins Ausland gehen. Bildung eben als Ressource. Für die Finnen kann es davon nicht genug geben und auch nicht in genug Variationen. Und ja, man ist durchaus stolz, innerhalb der Europäischen Union auf diesem Gebiet Vorbild und Vorreiter zu sein, sagt Henrik Ruuso, EU-Koordinator im finnischen Bildungsministerium. Bei der Nutzung von EU-Geldern ist Finnland immer der Meinung, dass man nach vorn in die Zukunft schauen muss. Schlüsselworte sind Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, aber auch Beteiligung. Investition in die Bildung als strategisches Ziel. Das war für die Finnen ja schon immer wichtig, aber in diesen Zeiten ist es das umso mehr. Im Zusammenhang mit Corona wurde viel über Wiederaufbau gesprochen. Dafür sind 750 Milliarden Euro bereitgestellt, die größtenteils national vergeben werden. Die Kommission hat den Schwerpunkt auf Reskilling und Upskilling gelegt, also auf Umlernen, Dazulernen. Und entsprechend legt Finnland seine Schwerpunkte auf Bildung, Forschung, Innovation und natürlich auf den digitalen und grünen Wandel. Außerdem will die Union bis 2025 einen europäischen Bildungsraum schaffen, mit Pilotprojekten für etwa ein europäisches Hochschulnetzwerk. Natürlich arbeitet die Regierung in Helsinki auch da aktiv mit. Das kleine Land am Nordostzipfel der Union beteiligt sich nicht etwa an 2 oder 3, sondern gleich an knapp der Hälfte der bisher etwa 40 Pilotprojekte.
Gemälde in Bewegung, Olympia in Japan und Bidens Amtseinführung als Pop-Event. Das sind Themen gleich hier in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Für Campus und Karriere war es das für den Moment. Am Mikrofon war Kate Malaike.